Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des K5 Commerce Cast. Mein Name ist Coralie Grau und in meinen Folgen spreche ich mit spannenden Gästen zum Thema Omnichannel. Mein heutiger Gast ist Dennis Vicicciolu und sie kommt von Betterfish. Die machen aus Algen Thunfisch unter anderem. Super, super spannend. Und das Ganze ohne Fisch. Klingt ein bisschen verrückt, ist aber vor allem lecker. Das kann uns Dennis gleich nochmal selber erklären. Und sieht auch so ein bisschen nach nicht nur der harten Realität, sondern auch der Zukunft unserer Ernährung vielleicht auch aus. Und somit freue ich mich sehr, 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 dass Dennis heute die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen auch nochmal an dich.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten 2 Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch!
Du warst gerade auf der Fish International, glaube ich, 2 Tage lang. Erzähl mal kurz, was macht man ja so auf der Fish International? Ich stelle mir das wild vor.
Ja, das ist total witzig. Ich glaube, ich wurde noch nie auf eine Messe so häufig angesprochen wie auf diese. Man geht auf eine Messe, die Fish International heißt. Und man begegnet großen Playern aus der Fischindustrie, die Tag ein, Tag aus Matthias Filets, Matthias Salat, Hummer, Austern aus der ganzen Welt nach Europa bringen und umgekehrt.
Krass, okay. Also die ganz, ganz großen, die großen Trailer ja dann da irgendwie auch, oder Crawler, wie heißt das, durch die Meere fahren haben. Krass. Und was habt ihr da gemacht? Nur geguckt oder hattet ihr auch einen Stand?
Wir hatten Stand und haben das Ganze ein bisschen aufgemischt. Es war tatsächlich auch schon das 3. Mal, dass wir an dieser Messe teilgenommen haben. Und ganz spannend zu sehen, als wir vor 3 Jahren das erste Mal da waren, haben uns alle gefragt, so veganer Fisch, das habe ich ja noch nie gehört und sowas macht man doch nicht und das kann ja gar nicht schmecken. Und dieses Jahr waren sehr viele dabei, die gesagt haben, ja, habe ich schon mal gehört, habe ich auch schon mal probiert und euer ist aber nach wie vor das Beste.
Cool, ja, mega. Also ich glaube, dieses Vorurteil veganer Fisch, das kann doch gar nicht schmecken, das ist wahrscheinlich mit wie vielen anderen veganen Produkten auch, dass es da einfach so ein Stigma gibt, dass KonsumentInnen halt auch immer versuchen, das mit dem Original 1:1 zu vergleichen und sagen, das muss genau so schmecken. Mhm. Aber stelle ich mir auch als Riesenherausforderung vor. Bevor wir da jetzt aber zu tief schon reingehen, also Fish International abgehakt. Tick, haben wir ja Glück, dass du sozusagen mit frischen Eindrücken auch gerade jetzt in die Folge heute kommst. Aber jetzt einmal vielleicht zu Betterfish. Erklär mal den ZuhörerInnen, die das Produkt vielleicht noch nicht kennen, die Marke und dich und euch als Team noch nicht kennen, was macht ihr eigentlich?
Ja, sehr gerne. Also Betterfish ist unsere Marke und unter Betterfish bringen wir pflanzliche Fisch- und Seafood-Alternativen auf den Markt, sowohl für Endkonsumierende als auch für die Gastronomie. Mhm. Und kann man natürlich, also ist vielleicht jetzt auch für die meisten nichts Neues, dass es nach pflanzlichen Fleischalternativen eben auch Fischalternativen gibt. Was uns besonders macht und das ist auch so ein bisschen, wo wir herkommen, ist, dass wir als Hauptzutat eben die Algen verwenden, die du auch schon erwähnt hast, also Meeresalgen, die im offenen Meer kultiviert sind. Mhm. Und das ist eigentlich der Kern unserer R&D. Und deswegen schaffen wir diesen authentischen Fischgeschmack in den pflanzlichen Alternativen.
Okay, so eine Alge stelle ich mir vor, hat ganz schön viel, wie heißt das, Umami, glaube ich. Ne? So diesen ganz intensiven Korrekt, Geschmack. Ja. Aber trotzdem ist die Alge ja allein von der Struktur her und auch vom Geschmack kein also nicht eins zu eins der Fisch. Das heißt, das Produkt wird wahrscheinlich, das Basisprodukt wird nochmal ordentlich getuned, ne? Zum Tuner. Wow. Wow. Um wirklich am Ende, und ich habe sogar mitgebracht, ich bin ganz stolz. Hier sehen wir es nämlich. Wow. Das ist ein Thunfisch in der Dose. Super, super cool. Ich liebe das Branding übrigens, weil es halt nicht dieses typische, danke, okay, wir haben irgendwie weiß und blau, sondern es ist richtig peppig. Und das heißt, ihr tunet die Alge so, dass sie zu einem Tuner wird in der Dose. Und ihr tunet sie aber auch so, dass sie zu einem Tuner-Spread zum Beispiel wird. So, jetzt sind wir schon bei, genau, zwei Produkten angekommen. Was gibt es noch für Produkte, die ihr so habt?
Ja, also das erste große Feld ist für uns tatsächlich erstmal Dosenthunfisch, mhm, gewesen. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen mit Dosenthunfisch anfangen. Das ist ein Produkt, was auf der ganzen Welt gegessen wird, was jeder kennt, was auch wahrscheinlich mal oder auch heute noch in jedem Vorratsschrank steht. Und es ist, also als wir angefangen haben, damit zu recherchieren, waren wir selber erschrocken, dass 80% allen konsumierten Thunfischs wirklich Dosenthunfisch ist.
Krass.
Also es ist nicht dieses fancy Tuna Steak, ja, ne, was man irgendwie sich vielleicht mal einmal im Jahr gönnt, ja, sondern 80% sind Dosenthunfisch. Und natürlich dann in den Anwendungen Pizza, Salat, wie auch immer. Aber das fanden wir schon echt erschreckend. Und gleichzeitig auch eine Riesenchance für uns, Impact zu haben. Mhm. Ne? Also dass wir gesagt haben, okay, wenn wir da eine Alternative schaffen, die wirklich gut ist und überzeugt und auch die FischesserInnen überzeugt, dann erreichen wir wirklich was. Und ein zweiter wichtiger Punkt für uns, warum wir Thunfisch gewählt haben, war, dass Thunfisch aus Wildfang kommt. Mhm. Thunfisch kann nicht gezüchtet werden.
Mhm.
Das heißt, jedes Mal, wenn, ja, wir Thunfisch essen, genau, beuten wir halt wirklich diese Wildpopulation, mhm, aus. Und genau, Lachs und Shrimps werden ja auch schon in rauen Mengen kultiviert. Erzeugt ganz andere Probleme. Deswegen ist der Lachs auch schon ein kleiner Ausblick, das nächste Produkt, was wir angehen werden. Aber erstmal haben wir gesagt, wir wollen dieses große Thema Thunfisch, Dosenthunfisch in all seinen Anwendungen sozusagen abarbeiten. Und damit haben wir dann mit Thunfisch-Mayo-Sandwiches angefangen. Diese klassischen Dreiecks-Sandwiches, ja, die man von der Tanke kennt, ja, die man von diesen To-Go-Theken kennt. Das war tatsächlich das erste Produkt, weil wir gesagt haben, wir brauchen etwas, was einfach ist, was convenient ist, was und wo die Leute die Experience direkt haben können, ohne erstmal Dose auf, wie sieht das aus, mhm, wie funktioniert das, kann ich das so verwenden wie das Original. Das wollten wir alles eliminieren, also so viele Hürden wie möglich nehmen und haben dann mit dem Sandwich gestartet, dann mit einer TK-Pizza hinterhergelegt, mhm, also wirklich eine klassische Pizzatonno. Und die Dose, die du gerade gezeigt hast, ist wirklich ganz neu. Also die ist erst seit September auf dem Markt.
Ja, mega.
Weil wir da tatsächlich nochmal ganz viel Research rein und R&D-Entwicklung reinstecken mussten, damit das auch in der Dose funktioniert. Mhm. Weil so eine Dose, da wirkt ganz viel Hitze und Druck drauf ein und zerstört bei pflanzlichen Alternativen sehr viel an Geschmack und Nährwerten.
Mhm.
Und das wollten wir natürlich verhindern.
Ja, super spannend. Aber ich finde auch den Ansatz, den ihr am Anfang gewählt habt, zu sagen, okay, wie können wir eigentlich das Produkt bereitstellen, egal über welchen Kanal, ne, dass du direkt diesen Trial eigentlich hast. Dass die Konsumentinnen gar nicht lange überlegen müssen, okay, aber ist das jetzt wirklich und schmeckt das? Und fairerweise hat man, genau, ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Chance, das noch mit anderen weiteren Zutaten bei so einem Sandwich dann auch nochmal in so ein Gesamtgeschmackserlebnis zu gießen. Was ich einen super smarten Ansatz finde tatsächlich. Okay, also, aber das heißt, der Tuna, das ist das Hauptprodukt jetzt gerade. Also das ist das, wo ihr auch sagt, das ist das,
genau,
was wahrscheinlich auch mit Blick auf Mindesthaltbarkeitsdaten und so, das ist, was am längsten auch irgendwie stehen kann. Und da habt ihr auch nicht so einen hohen Druck, wie zum Beispiel bei einem frischen Sandwich, ne? So Convenience-Produkte.
Ja, da legst du schon den Finger in die Wunde. Das waren natürlich riesen Learnings, ja, für uns. Und ganz ehrlich, also würde ich das Ganze nochmal starten heute, ich hätte definitiv mit der Dose gestartet.
Ja, krass, okay.
Auch wenn es natürlich, ne, also das, was du gerade meintest, ja, wir hatten natürlich, also es hat total gut funktioniert, ne, mit diesem Convenience-Produkt. Die Leute also das vorzustellen und so eine Awareness dafür zu schaffen. Aber die Probleme, die natürlich mit gekühlten und TK-Produkten, also mit frischen Produkten kommen, sind einfach immens und die Kosten. Ja. Also das waren viele Learnings, die wir da gesammelt haben und ich bin sehr froh, dass wir jetzt wirklich ein Produkt haben, was ambient ist, nicht gekühlt werden muss und was man auch einfach mal verschicken kann.
Ja, richtig gut. Also Ich habe ja vorher Schokolade gemacht und das war für mich schon immer schmerzhaft im Sommer, Schokolade D2C zu verschicken und du siehst auch einfach, dass die Nachfrage im Sommer halt nach so Produkten, die schmilzen in der Sonne, sehr, sehr stark zurückgeht, ja. Aber sobald du halt was hast, was gekühlt oder sogar tiefgekühlt werden muss, ist die Herausforderung ja nochmal einfach höher, plus eben dieses Mindesthaltbarkeitsthema, dass du ja auch vor allem als kleine Marke, die vielleicht auch nicht so viel Marketingbudget hat, ne, um einfach zu sagen, so hier, wir pusten jetzt mal kurz was raus und dann kaufen alle Leute das. Das passiert ja nicht, weil das Budget habt ihr ja gar nicht. Stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor, was die Mengenplanung allein schon angeht. Ne? So abgesehen von Logistik und allem drum und dran, aber einfach festzulegen, okay, wie viel Sandwich machen wir jetzt eigentlich?
Ja, also hatten wir auch ein bisschen Glück, dass unser Launchpartner damals mit den Sandwiches Aldi war, also Aldi Nord und Süd. Ja. Wir sind über das Nachhaltigkeitsprogramm von Aldi mit denen in Kontakt gekommen und die haben uns kennengelernt, da war alles noch im Prototypen-Stadium. Und die haben aber gesagt, wir finden das so toll und wir finden das so wichtig, dieses Thema sozusagen groß zu machen. Wir möchten eure Launchpartner sein.
Cool.
Und das war auch natürlich eine ganz andere Challenge zu sagen, okay, von 0 auf 4.000 Märkte, ne, von 0 Sandwiches auf zehntausende Sandwiches. Aber dadurch, dass wir mit denen zusammen gelauncht haben, haben die uns auch viele Türen geöffnet und haben uns unterstützt und auch viele Fragen, die wir am Anfang hatten, einfach beantwortet. Mhm. Deswegen war das mit der Mengenplanung dann Gott sei Dank ein bisschen einfacher.
Ja, spannend. Also ich glaube, da sind wir auch schon bei dem Thema Kanäle, nämlich über welche Kanäle kann ich eigentlich diese Produkte, ich habe jetzt hier gerade noch den Spread in der Hand, den habe ich nämlich auch entdeckt, der ist glaube ich auch relativ neu, ne?
Genau, die sind auch noch relativ neu. Die sind auch erst Mitte letzten Jahres gelauncht worden. Also wir erweitern die Palette natürlich an Thunfischprodukten auch immer stetig oder schauen eben, was performt am besten. Und dann fliegt auch mal leider ab und zu ein Produkt raus. Das merkt man ja relativ schnell. Klar kann es auch manchmal der falsche Partner sein, wo man das Produkt platziert hat oder auch zu Rotationserwartungen etc. Aber wir versuchen schon so das komplette Spektrum an Dosen-Thunfisch-Produkten abzudecken.
Ja, mega. Aber eben, coming back to Aldi, da sind wir ja schon bei euren Vertriebskanälen. Ich habe gesehen, man kann die Produkte zum Teil jetzt eben auch online bestellen natürlich, bei euch, aber auch bei Handelspartnern. Ich habe sie jetzt in einem Drogerie/Lebensmittelmarkt bei Müller gekauft, den es hier in München und in Süddeutschland vor allem gibt. Unterschätzt man immer, was die für eine riesen Lebensmittelabteilung haben übrigens. Und dann habt ihr ja aber noch sehr viele andere Kanäle, wo man das Produkt entweder kaufen oder ausprobieren kann. Erzähl mal.
Ja, genau. Also wir sind wirklich erst im Retail gestartet damals. Also wir sind ja auch gegen Ende der Pandemie haben wir das Produkt erst gelauncht. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung für uns. Also da gab es die Gastronomie, war wieder langsam am Kommen etc. Aber wir haben gesagt, so nee, wir wollen das Risiko nicht eingehen, zum einen. Und zum Zweiten brauchen wir einfach Mengen, um überhaupt irgendwie vom Fleck zu kommen. Und dafür brauchst du einfach den Retail. Und wir wollten es auch ehrlich gesagt ein bisschen anders machen, weil alle anderen Alternativen oft so gesagt haben, ja, wir müssen die Oatly-Strategie machen oder wir müssen die Beyond Meat-Strategie machen, halt, die ja eben beide im Foodservice groß geworden sind. Aber das waren halt andere Zeiten so, ne? Und das war halt auch vor der Pandemie und die da haben wir gesagt, so das ist irgendwie überholt, wir setzen jetzt voll und ganz auf den Retail und es war auch tatsächlich das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre unser einziger Kanal. Krass, wir haben langsam nebenher angefangen, Foodservice zu bedienen, aber auch da super schnell gemerkt, okay, so schnell und einfach, wie alle immer sagen, ist das halt auch da nicht. Und selbst wenn man eine Listung beim Großhandel hat, muss man ja trotzdem die ganzen Gastronomen und Gastronomen auf sich aufmerksam machen. Und auch heute ist Retail tatsächlich noch unser stärkster Kanal. Okay. Foodservice wächst schönerweise. Und mit Foodservice meinen wir eigentlich alles von Erlebnisgastronomie, Betriebsverpflegung ist ein Riesenthema für uns. Das ist ganz spannend, gerade so Studierendenwerke, die eben ja auch regelmäßig ihre Menüs wechseln, eine ganz aufgeschlossene Zielgruppe natürlich haben mit den Studierenden, aber eben auch einzelne Gastronomen, Gastronomen, und die versuchen wir dann über so, auch so größere Messen natürlich auf uns aufmerksam zu machen.
Ich wollte gerade sagen, weil also wie kommt man an die ran, ne? Weil das stelle ich mir krass herausfordernd vor, weil es gibt, ich weiß nicht, wie viele zehntausende Restaurants in Deutschland und wie viele Unis es gibt, und natürlich hast du manchmal dann größere Ketten. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch mit L'Osteria eine Kooperation mal gemacht zum Beispiel. Das ist natürlich dann ein super guter so Einstieg. Aber um wirklich dort in die breite Masse zu kommen, kann ich mir vorstellen, dass das echt eine Riesenherausforderung ist, erstmal diese ganzen Menschen da so die Visibilität zu bekommen. Wie schafft man das?
Ja, das ist wirklich ganz viel Feldarbeit. Mhm. Also bin ich auch ganz ehrlich, so wie gesagt, die Großhändler zu überzeugen ist das eine, aber die überzeugt man eigentlich nur, wenn man auch schon mit 10 Kunden und Kunden aus der Gastronomie ankommt und sagt, die wollen das alle haben. So. Und Messen sind tierisch oldschool, trotzdem ist es immer noch ein ganz guter Anfang, um einfach sehr vielen Leuten die Möglichkeiten zu geben, zu probieren, also gerade im Food-Bereich natürlich. Wir sind ein kleines Team, wir sind 12 Leute, ne? Wir können nicht von Stadt, zu Restaurant tingeln, und deswegen nutzen wir natürlich solche Möglichkeiten wie die Internorga, die jetzt ansteht, um einfach ganz viele Leute zu erreichen und zum Probieren zu bringen, und ansonsten tatsächlich einfach viel telefonieren, ne? Also mit E-Mails braucht man Gastronomen und Gastronomen ja gar nicht einfach. Das ist auch so ein Riesen-Learning. Am liebsten alles per WhatsApp. Aber du musst ja auch erstmal die WhatsApp-Nummer von dem bekommen, um da irgendwie in den Austausch zu kommen. Genau, und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir genug Wind und Wirbel machen, dass auch Leute bei uns anfragen, ob sie mal Muster bekommen.
Und bei den Gastronomen habt ihr da, also weil, wie gesagt, es gibt ja sehr, sehr viele Restaurants und man muss ja irgendwo anfangen. Habt ihr dann irgendwie gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt zum Beispiel primär auf Pizza-Restaurants, weil eine Pizzatonno irgendwie eine der meistverkauften Pizzen irgendwie in Deutschland ist? Hypothese, weiß ich nicht.
Eine der Top 3 Pizzen auf jeden Fall in Deutschland, die Pizzatonno nach wie vor. Wir haben tatsächlich am Anfang, haben wir uns eher auf so Konzepte konzentriert, die Poke Bowls machen, die so Health Food machen, die auch schon Alternativen auf der Karte haben. Ehrlich gesagt, sind wir da aber nicht so weit gekommen. Also das war, ich weiß nicht, woran es lag, aber es ist jetzt nicht so, dass dann alle Poke Bowl-Ketten auf einmal gesagt haben, wir nehmen jetzt euren Thunfisch mit auf die Karte. Es gab so ein paar Salatketten wie Potsalat und Kaspar Schmauser, mit denen wir Aktionen hatten. Das lief schon auch echt richtig gut. Aber wir haben gemerkt, okay, irgendwie catcht es noch nicht die Zielgruppe, die wir eigentlich haben wollen, beziehungsweise kannten wir auch ehrlich gesagt unsere Zielgruppe am Anfang ja noch nicht so richtig. Dann sind wir sehr schnell auf das Thema Pizza übergegangen, also alles, was so rund um italienische Küche, Pizza, Comfort Food, traditionellere Gerichte, also Tradition, es ist absurd, aber Tradition spielt bei und Childhood Memory spielt bei Dosenthunfisch eine riesen Rolle. Das ist ganz abgefahren.
Diese Emotionalisierung,
jeder hat das in seiner
ne?
Kindheit gegessen. Genau. Krass. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen eigentlich auf diese Comfort Food Gerichte gehen, und das ist natürlich ganz weit oben. Es ist die Pizzatonno. Ja. Und es war total spannend zu sehen, dass wir jetzt im Veganuary, also der Großteil der Partner für den Veganuary waren Pizzapartner.
Genau, Pizzapartner, weil ihr habt nämlich auch mit World of Pizza zum Beispiel auch eine Kooperation gemacht jetzt, ne?
Ja, ganz genau.
Und ist das dann immer so temporär, so für dann wirklich nur für den Veganuary, oder ergeben sich dann auch aus solchen Kooperationen langfristigere Zusammenarbeiten?
Das ist natürlich die Hoffnung auf beiden Seiten, dass es gut performt und auch so eine Zutat eben dauerhaft auf dem Menü Platz findet. Aber wir, auch da haben wir dazu gelernt, Sachen müssen sich erstmal etablieren, man muss es erstmal testen. Die Vorlaufzeiten, wie auch solche Menüs und Aktionen geplant werden bei so großen Partnern wie World of Pizza, Pizza Hut, die Deutsche Bahn, sind extrem lang. Das heißt, man muss da auch realistisch sein, darf nicht erwarten, dass das sofort automatisch weiterläuft. Ja. Und es ist gut, so einen Monat, auch wo sowieso sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Thema ist, mitzunehmen und die Leute dafür so zu sensibilisieren, aber ist meist so limited time offer.
Und seht ihr, wenn ihr solche Aktionen macht, also ich glaube, ich hab mich ein bisschen eingelesen und habe gesehen, also World of Pizza war da auf jeden Fall. Deutsche Bahn hast du gerade schon genannt, was ich auch super krass finde, ne? Weil ich meine irgendwie, wie viele Leute fahren mit der Bahn, wenn sie nicht gerade streikt, sorry. Dann habt ihr sowas wie Losteria. Ihr wart aber auch in Automaten von Fuji mit drin. Ihr habt mit Brami Balls ein veganes Thunfisch-Sandwich gemacht im Januar. Habt aber auch mit Milano Weiß und Freda irgendwie Pizzen kreiert. Seht ihr, wenn ihr diese Kooperationen macht, wie könnt ihr messen für euch, ne? Also abgesehen von den reinen Verkaufszahlen, was die mit euch teilen, wie könnt ihr für euch darüber hinaus auch messen und verstehen, war das jetzt eine gute für euch erfolgreiche Kooperation oder war das was viel Arbeit gekostet hat und vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht hat, aber nach hinten raus eben keine weiteren sozusagen weiterbringende Effekte mit euch für euch gebracht hat?
Ja, das ist natürlich ein super wichtiges Thema für uns, aber auch ein echt schwieriges Thema, bin ich ganz ehrlich. Verkaufszahlen sind das Allerwichtigste. Mhm. Ne? Also was sind die Erwartungen bei unseren Partnern? Was sind unsere Verkaufserwartungen und haben wir das gematcht? Ist die harte Wahrheit. Ja. Also da bin ich ganz ehrlich. Aber darüber hinaus sind wir auch sehr abhängig davon, was die Partner eben wirklich für Zahlen teilen. Nicht nur Verkaufszahlen, sondern eben auch, was für Reichweiten haben die auf ihren Kanälen über ihre Tools und so nähern wir uns peu à peu einem Ergebnis, um zu entscheiden zu können, machen wir das nochmal oder nicht. Mhm. Wir haben zum Glück ja schon auch ein bisschen Erfahrungswerte, dass wir auch sagen können, so hey, für das erste Mal, für eine erste Aktion, war das schon gut oder nicht gut? Mhm. Auch dadurch, dass wir eben, na, was du gerade meintest, World of Pizza, Pizza Hut, Losteria, also in einer Kategorie, also für ein Produkt, verschiedene Partner schon erlebt haben, kann man auch da sehr gut selber Benchmarks setzen. Mhm. Wie gut hat das jetzt performt? Aber das ist ein totales Annähern für uns. Mhm. Und mit jeder Aktion lernen wir dazu und können das dann besser beurteilen.
Ja, okay, verstanden. Aber das heißt, es ist eben dann am Ende dieses Zusammenspiel zwischen, was seht ihr in den Zahlen, was sieht der Partner in den Zahlen, was waren die Erwartungshaltungen und wie spielt es sich am Ende raus? Ne? Weil ich muss immer an diese auch Oatly-Kampagnen denken, ne? Wo du zum Teil denkst, okay, das ist halt eine reine Brand-Kampagne. Und doch denke ich, dass dieser Invest in Marke sich ja potenziell dann doch in Abverkaufszahlen auch positiv auswirken kann. Ne? Und das ist natürlich aber immer super schwer zu messen, vor allem wenn du sagst, dass Handel, der klassische Retail, euer stärkster Kanal ist, weil die Zahlen zu bekommen und die zu matchen auf irgendwie bestimmte Zeiträume, das ist ja unmöglich. Außer du kriegst direkt live Kassendaten und so. Das ist dann schon echt eine Herausforderung.
Das kann natürlich niemand bezahlen.
Selbst wenn.
Also eigentlich unmöglich. Und da vertrauen wir natürlich auch auf die Zahlen, die unsere Partner uns manchmal zur Verfügung stellen. Wir haben so ein paar starke Partner, mit denen kann man relativ offen darüber reden, weil die auch erkannt haben, so hey, wie sollen wir denn irgendwas ändern und wie sollen wir uns verbessern, wenn wir überall in so einer Blackbox leben. Ja. Und wenn wir aber wissen, okay, also wir haben eine bestimmte Aktion gemacht und daraufhin halt Monaten danach hat sich die Rotation und sei es nur um 0,5 verbessert, dann können wir ja sagen, okay, irgendwas hat es gebracht, vielleicht müssen wir das nochmal machen oder müssen wir da irgendwie mehr Kappa draufsetzen. Das haben schon ein paar Partner zum Glück auch erkannt.
Okay, das ist ja schon mal cool.
Aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage bei denen, die können das jetzt auch nicht mit jedem Startup machen.
Ja, eben. Das ist ja auch immer so, wie kriegt man es hin, da gegebenenfalls auch Insights und Prozesse zu automatisieren. Vielleicht wird diese ominöse KI da irgendwann nochmal ein bisschen helfen. Aber klar, das ist, also die Herausforderungen haben, glaube ich, vor allem viele junge Unternehmen, die A, nicht die Ressourcen haben, ne? Und also im Sinne von Kapital, aber auch im Sinne von Personal, um die Daten selber aufzubereiten. Und zum anderen aber vielleicht auch, die nicht den, die, die Durchschlagskraft bei den Partnern haben, um das auch sozusagen bei denen einzufordern. Ne? Und deswegen ist es aber ja super cool, ja, wenn vor allem bei einem Produkt wie eurem, was ja wirklich auch sehr zukunftsorientiert ist und auch einen sehr positiven Impact mit sich bringt, dass man da auch sieht, dass Partner dann auch gewillt sind, da mit rein zu investieren. Cool. Ja, super, ja, spannend. Also ich glaube, da ist noch echt viel Luft und sag mal ins Blaue geschossen. Retail, dann vor allem irgendwie Restaurantkooperation. Wollt ihr irgendwann vielleicht auch mal den Rohstoff so anbieten, dass ihr ihn einfach an andere verkaufen könnt?
Ja, den Thunfisch selber meinst du jetzt, ja, einfach die Rohmasse. Ja. Gerade wenn wir uns das Thema kosteneffizienten Lizenzen anschauen, bessere Rohstoffpreise verhandeln zu können, weil wir einfach in größeren Mengen einkaufen können, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, mhm, dass wir eben auch B2B mit der Industrie zusammenarbeiten. Wir haben aber auch mittlerweile gelernt, bei dem zu bleiben, was wir gut können. Und das ist schon auch nochmal ein ganz anderer Bereich, dieser B2B-Bereich. Genau. Wir haben uns deswegen auch einen großen, starken Partner mit ins Boot geholt. Die heißen Lamotte. Das, mhm, ist ein Unternehmen, die Rohstoffe einkaufen und verkaufen, alle möglichen Rohstoffe, und die Industrie eben wahnsinnig gut kennen. Mhm. Und die haben jetzt eben den Teil für uns übernommen, dass sie das an B2B für uns vertreiben, den Rohstoff. Einfach damit wir uns wieder auf den Kern, was wir gut können, eben richtig gute Produkte entwickeln, ja, Retail, Gastronomie und das bespielen können.
Ja, weil ich stelle mir halt vor, so für wirklich, was du auch meintest, diese Skalierung und den Impact des Produktes auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben, ist das ja auch nochmal ein ganz anderer Kanal, der aber auch so viel Vorwissen und dann wahrscheinlich auch wieder Kontakte und wie macht man das eigentlich und mit wem muss man dann wirklich sprechen, dass das alles bedarf. Deswegen stelle ich mir das unglaublich spannend vor und eben auch mit Blick auf Impact einfach echt nochmal so eine Schippe obendrauf. Und wenn man dann da so ein bisschen die Kombination hast aus sozusagen Frontend, ist das Produkt, was ihr wirklich toll entwickelt habt, oder die Produkte, die man dann auch klassisch kaufen kann, und in Anführungszeichen Backend, dass dann aber auch nochmal neue Revenue Streams einfach entstehen dadurch. Ne?
Absolut, ja.
Super spannend. Und sag mal, jetzt gibt's ja, ich bin mal so frei und sag, vor allem in Deutschland, aber auch natürlich auf der ganzen Welt, viele skeptische KonsumentInnen, die sagen, puh, so ein Ersatzprodukt, ich hab's ja vorhin schon gesagt, das kann ja gar nicht schmecken, weil das ist ja nicht wie das echte Produkt, und das weiß ich jetzt nicht, ob ich das kaufen will. Was für Maßnahmen macht ihr denn da? Jetzt mal abgesehen vom ganz klassischen Erklären, weil die Kaufentscheidung wird ja innerhalb von weniger Sekunden irgendwie getroffen, ne? Und der Kunde, die Kundin müssen ja erstmal aufmerksam werden, dass es dieses Produkt überhaupt gibt. Was habt ihr da so in petto, um eure Produkte den KundInnen oder den potenziellen KundInnen näher zu bringen?
Ja, also eigentlich zwei Sachen, die wir von Anfang an schon sehr intensiv gemacht haben und die sich auch wirklich als Wunderwaffe sozusagen für uns herauskristallisiert haben, waren zum einen das Thema Tasting und Sampling. Mhm. Also das ist wirklich, es gibt nichts Besseres, außer die Überkritiker mit einem Stück Thunfisch-Sandwich zu überzeugen. Und ich meine, in den meisten Fällen bin ich nicht dabei, aber wenn ich dabei bin, das Gesicht lügt nicht. Ne? Ja. Also die essen das und vielleicht wollen es nicht mögen, aber es ist, man sieht es ihnen an und es ist so wow und totale Verwirrung. Und das ist einfach das wichtigste und stärkste Mittel. Ja. Man muss die Menschen zum Probieren bringen und dann sind auch alle Argumente vom Tisch gefegt. Und das machen wir natürlich irgendwie nicht im Supermarkt, weil das können wir uns nicht leisten. Dafür haben wir, genau, das ist unmöglich. Würde ich gerne machen, kann wir es nicht leisten, ja, haben wir auch nicht das Team für. Was wir ganz oft machen, sind, wir sponsern Konferenzen, wir sponsern Festivals, wir sponsern whatever. Mhm. Das ist Backstage irgendwas. Also, dass wir ganz viele Sandwiches und Dosen und Goodiebags irgendwie befüllen und die Leute einfach zum Probieren bringen. Das ist das. Also, das Produkt spricht zum Glück für sich, und sobald sie das in der Hand haben und probiert haben, haben wir die Fans gewonnen. Und dann ist das Thema PR super wichtig für uns. Und das Schöne ist, dass wir auch echt sehr, sehr viel Inbound-Anfragen bekommen, einfach weil wir eben nicht nur Thunfisch machen, alternativen Thunfisch, sondern weil wir uns diese gesamte Wertschöpfungskette anschauen. Und wir arbeiten direkt mit den Algenfarmern zusammen, und da, die oft aus der Fischerei wirklich ursprünglich kommen. Und diesen kompletten Wandel einer Industrie, das ist total spannend für Journalisten und Journalistinnen. Mhm. Und deswegen bekommen wir da sehr viele Inbound-Fragen und sind natürlich auch schöne Bilder, wenn Bilder gezeigt werden von den Fjorden in Norwegen, von den Algen unter Wasser. Das kommt sehr gut an. Ja. Und dadurch erreichen wir sehr viele Leute regelmäßig.
Ja, das übrigens finde ich auch super, super spannend, weil dann natürlich dann auch immer so dieses vermeintliche Totschlagargument kommt. Ja, aber dann verlieren ja ganz viele Leute ihre Jobs, wenn wir weniger Fisch essen und wenn wir weniger fischen. Das ist ja wie mit der Fleischindustrie, ne? Und ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, wo ein ehemals Chicken Farmer in den USA, der wirklich Riesenhallen mit Hühnern voll hatte, der einfach gesagt hat, so, ich will das nicht mehr machen, weil das geht mir so gegen meinen ethischen Strich. Und er hat angefangen, Pilze anzubauen, ne? Und das ist ja sozusagen auch neben Algen ein super spannendes Produkt, aus dem du eben auch Fleischalternativen bauen kannst. Und ich glaube, das ist so, sich diese Wertschöpfungskette auch mal anzuschauen und zu gucken, hey, du kannst damit auch neue Jobs generieren, die einfach nicht nur A, einen Job für die Leute mit sich bringen, sondern B, natürlich irgendwie auch die Wertschöpfungskette noch mal ganz neu befeuern und auch noch einen positiven Impact, nämlich C, auf irgendwie unsere Umwelt und unser Konsumverhalten und unsere irgendwie Gesundheit auch haben. Ne? Deswegen finde ich das super, super spannend und kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch für Journalisten und Journalistinnen ein dankbares Thema ist, das aufzugreifen und da auch neue Informationen an LeserInnen irgendwie zu teilen. Cool.
Ja.
Okay, das heißt.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum der Rohstoff so interessant überhaupt für uns ist oder für mich, ne? Also warum ich irgendwie daran kleben geblieben bin, weil ich gesagt habe, so, das ist nicht irgendwie einfach nur wieder was auf Soja- oder Weizenbasis, ne? Also diese Thunfischersatz, den gab es damals noch gar nicht, als ich da mit der Firma angefangen habe. Der kam erst später sozusagen. Aber dieser Rohstoffalge, der wirklich so wie eine Aufforstung der Meere, kannst du dir das vorstellen, wenn du Algen im Meer kultivierst, einfach für das Ökosystem einen Vorteil hat. Genau das, was du meinst mit den Jobs. Wir zerstören keine Jobs, wir schaffen wirklich Alternativen. Mit den gleichen Skills, ne, und dem gleichen Know-how, by the way. Und auch alle weiteren Schritte, also wie wir die Algen verarbeiten, wir nutzen eigentlich fast immer Infrastruktur aus der Fischindustrie. Krass. Also wo die Algen, ne, irgendwie weiterverarbeitet werden. Und das sind dann oft aber Zeiten, wo vielleicht gerade keine Krebse gefangen werden. Ja. Und dann wird aber diese Fabrik eben dazu genutzt, um unsere Algen weiter zu verarbeiten. Ja. Und das ist total spannend zu sehen. Und natürlich ist es immer noch der kleinere Teil von deren Business. Aber die sehen, dass das wächst, und es gibt denen auch Hoffnung, dass das irgendwie vielleicht irgendwann kippt ins Positive und mehr Algen verarbeitet werden als wirklich die Fische und Seafood.
Ja, super spannend. Also finde ich echt auch das Thema von dem Gesichtspunkt einfach nochmal zu betrachten, weil ich glaube, das haben oft Konsumentinnen dann auch gar nicht auf dem Schirm, was da eigentlich alles dahinter steckt, ne? Und ich glaube, bei Thunfisch, ohne da jetzt zu viel reinzugehen, ist ja auch immer das Thema Beifang irgendwie super kritisch, und das ist, also wie viele Haie und Delfine und noch weitere Fische da auch einfach ihr Leben lassen, weil halt ein Thunfisch gefangen wird oder mehrere. Plus, du hast ja gesagt, den kann man nicht züchten, sondern nur Wildfang. Thunfisch kann irgendwie verarbeitet werden, dementsprechend gibt da, glaube ich, viele Herausforderungen, die man mit solchen Produkten echt cool angehen kann. Okay, so, also das heißt, das ist was, womit man skeptische Konsumentinnen auf jeden Fall fängt. Talking about catching fish. Und jetzt ist ja aber die Frage, ihr macht ja eben aber auch noch anderes Marketing. Und wie verknüpft ihr denn eure Marketingkanäle mit euren Vertriebskanälen letztendlich?
Ja, also intern würde ich fast sagen, machen wir da gar keine Trennung. Mhm. Das ist total absurd. Also Vertrieb und Marketing sind eins. Mhm. Ne? Also das ist unser Commercial Team, und das eine von dem anderen zu trennen, macht meiner Meinung nach oft überhaupt keinen Sinn. Natürlich haben die ihre eigenen Bereiche, aber das ist total eng miteinander verzahnt. Und was wir Also am Anfang haben wir natürlich immer versucht, zu jedem neuen Kunden alles zu geben, was wir konnten, und natürlich richtig reinzugehen und das auch zu einem Erfolg zu machen. Und mittlerweile haben wir uns natürlich ein bisschen weiterentwickelt und gesagt so, hey, welcher Kanal braucht eigentlich was? Was können wir gut, was können wir auch leisten? Und haben so Marketingpakete geschnürt für die einzelnen Kunden, wo dann ganz klar ist, das kommt von uns. Und das wollen wir auch von unserer Seite liefern, weil das ist ja auch, also verstehe ich auch, wenn die sich auf sowas einlassen, wie ein Startup mit uns zusammenzuarbeiten, dann wollen die natürlich auch von uns was sehen, dass wir dann ganz klar sagen können, wir sind gut im Influencer-Marketing zum Beispiel oder wir sind gut im Sampling oder wir sind gut in was weiß ich. Das bieten wir schon an. Und im Retail ist natürlich dieses ganz klassische POS-Marketing, also PS-Marketing im Sinne von Aktionen, ja. Das ist natürlich ein Riesenthema für uns.
POS, für alle, die es nicht kennen, Point-of-Sale-Marketing.
Danke.
Nee, alles gut. Ich liebe nur immer das Abkürzungsgame. Als ich irgendwie das erste Mal in einem Retail-Business war, war ich so, was wollt ihr hier alle von mir? Okay.
Ja.
Das heißt, klassisch Aktionen mit im besten Fall irgendwie einer Handzettelplatzierung, wo irgendwie dann auch nochmal Handzettel für alle, die es nicht kennen, das sind diese tollen Heftchen, ne, die man heutzutage zum Glück primär digital bekommt oder per WhatsApp-Channel oder was auch immer, wo aber immer die aktuellen Angebote von den verschiedenen Supermarktketten irgendwie aufgeführt sind für die Woche. Und wenn ihr dann eine Aktion habt, ich weiß nicht, arbeitet ihr mit Displays klassisch auch dann?
Noch nicht, dadurch, dass die Dose ja erst jetzt ganz neu ist sozusagen. Ja. Also hatten wir noch keine Display-Aktionen, aber die sind jetzt gerade in Planung, die ersten. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir hatten ja auch früher mal noch eine andere Marke, die heißt Ocean Food. Damit sind wir ursprünglich gestartet, wo wir Algensalate gemacht haben. Das war ein ungekühltes Produkt. Irgendwie haben wir nicht draus gelernt, dass wir dann ein frisches Produkt bei Wetterfisch gestartet haben. Ich weiß es auch nicht. Aber es war, auf jeden Fall haben wir da auch schon einige Display-Aktionen gemacht. Damals aber eher im Bio-Segment, in den Biomärkten, auch konventionellen Supermarkt. Also wir haben ein bisschen Erfahrung damit und es zeigt einfach, was für eine Strahlkraft so ein Display immer noch hat. Ne? Also wie viel mehr Aufmerksamkeit das von Konsumierenden bekommt, wenn die durch den Supermarkt laufen und wie stark sich die Rotation dadurch erhöht.
Ja, die ganz klassische Zweitplatzierung, die dann im besten Fall eben durch so eine Handzettelplatzierung oder sowas begleitet wird. Und wenn ihr so Aktionen macht, begleitet ihr das digital dann auch parallel mit expliziten Hinweisen, dass es das Produkt jetzt zum Beispiel gerade bei Supermarkt XYZ im Angebot gibt?
Ja, auf jeden Fall. Auf unseren eigenen Kanälen und Paid Ads, das machen wir schon. Aber auch da, ne, also das ist nicht messbar. Ja. Also wie viele Leute haben daraufhin wirklich dann sind das auch in den Supermarkt gegangen. Manchmal ist auch die Herausforderung, dass wir gar nicht die Postleitzahlen bekommen von den Partnern, von den Retail-Partnern. Dann kannst du noch schlechter targeten. Also wir versuchen das, aber ganz ehrlich, das ist so... Ja.
So ein bisschen Gießkanne immer gefühlt, ne? Also das Problem total. mit den Postleitzahlen, dass du nicht mal weißt, welche Märkte jetzt wirklich letztendlich bei der Aktion mitmachen, stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, aber wenn du dann auch noch eben nicht gerade jetzt die Zweitplatzierung hast, sondern wirklich in Anführungszeichen nur, wirklich in Anführungszeichen, erstmal im Regal stehst und dann hast du ja nochmal eine extra Hürde. Selbst wenn du im Handzettel bist und dann nur im Regal stehst und nicht in der Zweitplatzierung, der Kunde muss dich ja trotzdem dann erstmal noch finden im Supermarkt. Und ich habe es dir ja in unserem Vorgespräch erzählt. Mhm. Ich glaube, ich habe 5 Minuten gebraucht, um das Produkt zu finden, weil es in einem anderen Regal gab es auch eine Thunfisch-Alternative und da standet ihr aber nicht. Und ihr könnt ja wahrscheinlich auch ganz oft gar nicht den Markt davon überzeugen, wo er euch jetzt platzieren soll. Ihr könnt eine Empfehlung ausgeben, aber am Ende entscheidet der Markt das ja selber, ne?
Ja, total. Also das, Empfehlungen dürfen wir geben, aber die nächste Hürde oder die Schwierigkeit ist da ja, dass jede Kategorie auch einen eigenen Einkäufer, eine eigene Einkäuferin hat. Also dann gibt es eben den Buyer, die nur für das frische Regal zuständig ist. Und dann gibt es wieder jemanden, die für die Dosen und das ungekühlte ein Teilsegment zuständig sind. Das heißt, erstmal musst du gucken, okay, wen bekommst du überhaupt zu fassen? Sind die offen für solche Alternativen? Ja. Und dann gibt es da ja eben auch noch gar keine großen Best Practices, wo platziere ich das? Ja. Ne? Also beim Fleisch mittlerweile, okay, kann man schon sagen, Kühltheke, klar, es ist dieses Veggie-Vegan-Regal am Eingang des Supermarkts, da gehen alle hin. Bei alternativen Käse auch noch, aber bei alternativen Fisch, also gerade in einem ungekühlten Produkt, so klar können wir jetzt die Dose irgendwie ins Kühlregal stellen, ist total unsinnig.
Ja, bringt ja gar nichts. Ich hätte es halt irgendwie neben den anderen Thunfischdosen erwartet, aber da gibt es dann wahrscheinlich wieder Ärger aus der Industrie, wie mit der Milch. Nee, die pflanzliche Milch darf nicht neben der Kuhmilch stehen, so ungefähr.
Vielleicht, ja, oder es waren zwei unterschiedliche Einkäuferinnen. Ja. Also das weißt du ja gar nicht. Ne? Ja. Also das ist total absurd. Da haben wir wirklich ganz wenig Mitspracherecht und ja, auch innerhalb der Kategorien kann es mal hier stehen, mal da stehen.
Ja. Spannend. Jetzt haben wir schon tatsächlich so, ohne es direkt anzusprechen, so ein paar Herausforderungen herausgearbeitet. Zum einen, wo steht das Produkt eigentlich im Markt, wo finde ich es? Zum anderen, wie messe ich eigentlich meinen Marketing-Impact, was super schwierig ist bei einem Produkt, was primär über den Handel vertrieben wird. Lass uns über Chancen sprechen, Dennis. Welche Chancen siehst du denn auch über die nächsten Jahre? Ich glaube, eine ist für mich, zumindest outside in, ganz klar dieses Thema, das Produkt oder den Rohstoff auch anderen zugänglich zu machen und da irgendwie auch nochmal so einen neuen Kanal aufzumachen. Aber was siehst du gerade ganz akut?
Ja, also bei dem ersten bin ich total bei dir. Ne? Also diese Mission, die wir ja eigentlich haben, mehr Menschen für vegane Fisch- und Seafood-Alternativen zu begeistern, die darf sich nicht auf unsere eigene Marke beschränken. Also wir müssen das anderen zugänglich machen, egal in welchem Channel sozusagen. Denn nur dann können wir die Mengen erhöhen und nur dann können wir auch mehr Algenfarmern, ne, also ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, die Möglichkeit geben, mehr Algen anzubauen. Das ist ja das große Ziel. Ich sehe ganz viele Chancen generell noch und auch noch Nachholbedarf im Bereich der Produktentwicklung, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Also wir haben schon gute Produkte auf dem Markt. Man sieht gerade so eine leichte Fatigue bei den Konsumierenden, dass sie sagt so, ja, okay, jetzt habe ich ja alles gesehen. So, und das mögen manche als Risiko sehen, aber ich sehe es eher als Chance, eben auch wieder die Produktentwicklung für neue Rohstoffe zu öffnen und zu sagen, okay, jetzt haben wir das Übliche genommen. Wir haben Sojatexturat genommen, wir haben Weizen genommen und wir haben Aromen draufgekippt und das war okay für den Anfang. Aber jetzt lasst uns doch nochmal irgendwie in die Rohstoffe gucken, die wirklich besser sind und die vielleicht sinnvoller sind anzubauen, wie eine Ackerbohne oder wie eine Erbse.
Habt ihr, glaube ich, auch in dem Canned Tuna mit drin, ne?
Genau.
Ja, also Protein, Ackerbohnen, Protein.
Genau, das ist auf jeden Fall so die Proteinebene. Dann die Alge. Es gibt keinen anderen Seafood- oder Thunfisch-Alternative auf dem Markt, die so viele Alge einsetzt wie wir. Also das ist eine Riesenchance, da auch noch mehr Leute für diese Alternativen zu begeistern. Sie müssen einfach besser werden. Ja. Also manche Produkte, die im Regal stehen, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich hätte sie niemals ins Regal gestellt, weil sie geschmacklich einfach nicht überzeugen. Das ist halt auch wieder so eine Diskussion, die wir in unserer Generation führen. Ne? Also wie schmeckt es? Und nein, es schmeckt nicht wie das Original und sieht nicht so aus. Das werden wir in 15 bis 20 Jahren werden wir diese Diskussion nicht mehr führen, weil einfach eine Generation nachkommt, die mit diesen Alternativen aufwächst. Also meine Nichte ist 3, die liebt Veggie Bolognese. So. Und das ist ja ihr Default-Geschmack, mit dem sie jetzt aufwächst. Warum sollte sie irgendwann tierische Bolognese essen? Und die wird wahrscheinlich nie hingehen und sagen, ja, weil so ein bisschen, also es schmeckt schon ein bisschen wenig nach Fleisch. Wird sie niemals diese Diskussion führen. Sie wird auch nicht sagen, es ist zu hellbraun oder so, wenn ich es anbrate. So, ne? Das wird niemals passieren. Deswegen, das ist eine Riesenchance, wenn wir sozusagen jetzt einfach ein bisschen geduldig sind und Ausdauer beweisen, dass wir da diese nächste Generation, das wird riesig.
Ja, cool. Also da wirklich in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft liegen große Chancen, allein weil sich das KonsumentInnenverhalten und auch die Ansprüche verändern werden. Also ich will gar nicht sagen, die Ansprüche werden niedriger, sondern sie werden sich ja wahrscheinlich einfach verändern, weil der Standard ein anderer dann sein wird. Ne?
Absolut. Auch das Thema Gesundheit wird immer größer. Ja. Das sehen wir auch, wenn wir mit Kundinnen sprechen. Das sehen wir sozusagen die Messages, die wir auch irgendwie platzieren, dass das Thema Gesundheit, man dachte immer, ja, okay, das ist so die ältere Zielgruppe und so, ja, aber wenn wir alle 100 werden, was ist denn dann älter, ne, so. Mhm. Und können wir schon ganz gut sagen, so alle ab 40, 45 älter, die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema Gesundheit. Das nicht nur in Deutschland, das sehen wir auch in ganz Europa. Mhm. Und die achten schon ganz genau, was ist in den Produkten drin. Ja, und die challengen das auch und sagen so, das muss besser werden.
Ja. Ja. Und ich glaube auch, was Nährwerte angeht und alles. Und das ist ja dann auch wieder super wichtig für die Kommunikation, ne? Letztendlich, was kommuniziert ihr eigentlich? Was könnt ihr kommunizieren über eure Produkte? Ne? Welche USPs und wie am Ende ist auch der Product Market Fit? Und dann wird es vielleicht auch wieder spannend für unterschiedliche Kanäle wiederum, ne? Also im Sinne von Vertriebskanäle. Weil wenn du irgendwie mit ein gesünderes Produkt mehr convenient irgendwie nochmal anbieten kannst, warum sollte ich dann zu dem ungesünderen Produkt überhaupt noch greifen? Ja, da ist viel Customer Education wahrscheinlich auch drin. Aber ja, mega gut. Okay, zum Abschluss zwei Sachen. Zum einen, was war so dein allergrößtes Learning im Omnichannel? Ich habe eine Vermutung, aber ich muss es fragen.
Ja, das allergrößte Learning ist so, gekühlte und ungekühlte Produkte nicht machen.
Don't do it.
Don't do it. Es ist schön und es macht Spaß und es ist lecker und irgendwie sieht frisch aus. Hm. Aber nee,
zumindest nicht zum Start wahrscheinlich, ne?
Ja.
Zumindest nicht
genau.
Zum Start.
Und es ist den ganzen Food Waste, den man da irgendwie mit kreiert, ja. Die Margen sind klein, du hast eine bestimmte Partner, die du damit überhaupt erreichen kannst. Also dieses ganze Thema Logistik, es ist alles kompliziert. Ja, genau. Zum Start würde ich heute immer mit einem ungekühlten Produkt starten.
Okay. Ja, ist auch, kann man auch grundsätzlich dann theoretisch über einen D2C-Kanal ein bisschen einfacher verkaufen.
Ja, genau. Ne? Und als wir gestartet sind, war dieser D2C-Hype riesig. Mhm. Ne? Also alles ging nur noch über Social Media und die eigenen Shops und die Leute sind nicht mehr einkaufen gegangen, gefühlt. Mhm. So fühlte sich es irgendwie an. Und wir konnten das alles nicht mitnehmen. Ja. Ich meine, im Nachhinein ist ja auch wieder eingestürzt. Ne? So, und wir bauen jetzt gerade eben langsam unseren eigenen Shop auf, sehen da auch schon wiederkehrende Kunden und Kundinnen, die das gut finden. Regelmäßig einen Thunfischsalat oder was auch immer essen. Aber das ist jetzt kein Selbstläufer und das müssen wir stetig aufbauen. Und es ist aber spannend, auch den direkten Draht endlich mal zu den Konsumenten.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist wahrscheinlich auch ein super cooles Learning, wenn man dann sowas mal aufbaut, mal auch Zahlen zu sehen, ne? Daten, the magic.
Und genau.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch super cooles Kundenfeedback bekommt von ganz glücklichen Kundinnen, die irgendwie euer Produkt zum ersten Mal oder zum x-ten Mal irgendwie essen und sagen, boah, guck mal, was ich irgendwie cooles gemacht habe. Ich meine, du hast ja selber irgendwie zwei Kochbücher geschrieben. Wann kommt das Betterfisch-Kochbuch?
Ja, wir wurden schon ein paar Mal gefragt. Ja, also wir haben ein ganz tolles Rezeptheft. Vielleicht müssen wir das einfach mal online stellen. Mit ganz coolen Rezepten wie einem veganen Vitello Tonato zum Beispiel.
Siehst du?
Das ist wirklich genial. Ja, müssen wir mal online
stellen. Jetzt bin ich neugierig. Okay. Und last but not least, was ist dein oder euer Ausblick für Betterfisch? Jetzt gar nicht mit Blick auf, hey, irgendwie wir machen vielleicht nochmal eine neue Kooperation mit einem Partner, sondern wirklich Fokus auf euer Kernprodukt, nämlich euer Produkt.
Also was wir in diesem Jahr auf jeden Fall wieder nochmal intensiver machen, intern sage ich mal, ist uns mit dem Rohstoff Algen auseinanderzusetzen und da unseren Baukasten an Algenzutaten zu entwickeln, damit wir eben als nächstes den Lachs rausbringen können, aber in Zukunft eben auch ganz viele andere Fischalternativen entwickeln können. Und das ist total spannend, weil diese Algen sind halt noch komplett unerforscht. Es gibt irgendwie Zehntausende von Arten.
Wie mit den Pilzen.
Manche nach Trüffel, manche nach Zitrone. Genau, ja, genau. Ganz genau. Und da ist noch so viel zu tun und rauszuholen. Und das machen wir sozusagen intern mit unserem Entwicklungsteam, dass wir da nochmal reinschauen, um eben auch mit der Industrie nochmal enger zusammenarbeiten zu können. Und was sozusagen mit den bestehenden Produkten, die wir auch schon auf dem Markt haben, ist Fokus. Einfach ganz knallhart Fokus. Wir haben verschiedene Versuche auch gestartet, zum Beispiel in UK zu launchen. Das haben wir alles sozusagen abgesagt. Ja. Wir fokussieren jetzt wirklich wieder auf den Dachmarkt. Wir haben schon auch ein paar Partner in Griechenland, in Spanien, die dann eben sich auf den Veggie- und veganen Markt konzentrieren, Niederlande. Aber ansonsten Gastronomie ausbauen, Retail stärken, da wo wir schon drin sind, und da gemeinsam mit den Partnern wachsen.
Cool, also passiert ganz schön viel. Das Jahr ist noch jung.
Immer.
Das Jahr ist noch jung. So, und ich freue mich jetzt riesig. Ich kann nicht aufhören, diese coole Dose in die Kamera zu halten, weil ich es einfach vom Design her auch schon so geil finde. Ich freue mich riesig, das zu probieren. Liebe Dennis, vielen, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und
sehr, vielen Dank.
Ich hoffe auch, dass unsere HörerInnen und ZuschauerInnen ein bisschen was mitnehmen konnten. Und ich wünsche euch von Herzen wirklich alles Gute. Dir jetzt erstmal eine gute Erholung von der Fish International. Ich liebe es immer noch. Und, und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald in live in Persona irgendwie dann auch sehen, hoffentlich. Und wünsche dir jetzt erstmal eine richtig gute restliche Woche noch.
Danke, dir auch.
Ciao.